Spiritual Care hat sich ja durch Palliative Care Bewegung entwickelt, nicht zuletzt durch Fachleute wie Cecily Saunders, die sagen, wir brauchen einen offenen Begriff. Aber der große Unterschied ist doch, dass in Spiritual Care alle Fachgruppen und auch Freiwillige mit gemeint sind. Spiritual Care können alle sich beteiligen. Zum Wohl von der Seele können Freiwillige einen Spaziergang, ein Buch vorlesen, Essen eingeben. Spirituelles Erleichtern kann ganz vieles sein, bringt Pflege mit, wenn sie gut Pflege macht. Gute Medizin bringt Gesprächskompetenzen, Kommunikation mit ein. Therapeuten, Therapeutinnen ebenfalls. Also, Spiritual Care ist ein Fachthema für alle Menschen, die begleiten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palipod reden wir über alles, was zu der Palliative Care gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliative Care. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Palipod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Es ist schon etwas mehr als 20 Jahre her, dass die Begründerin und Pionierin der modernen Hospiz- und Palliativbewegung, die Engländerin Cecily Saunders, im Jahr 2005 gestorben ist. Zu dem speziellen Jahrestag hatten Palliativ Aargau und Aargauer Landeskirchen die Idee gehabt, eine Ausstellung zu der Cecily Saunders zu lancieren. Umgesetzt hat die Ausstellung dann die Pfarrerin Martina Holder-Franz. Sie ist nicht nur Bildungsverantwortliche in Palliativcare und Begleitung bei den Aargauer Landeskirchen, sondern vor allem ist sie auch eine ausgewiesene Expertin, wenn es um Cecily Saunders geht. Schon kurz nach dem Tod der Palliativpionierin hat Martina Holder-Franz angefangen, die Schriften und die Reden von Cecily Saunders zu studieren, zu übersetzen und als Buch zu publizieren. Ein weiteres Buch hat sie über die Spiritualität von Cecily Saunders geschrieben. Cecily Saunders hat weltweit mit ihrem Schmerzverständnis und ihrer Forschung dazu, aber auch durch ihren ganzheitlichen Begleit- und Pflegeansatz viele Menschen können bewegen, sich mit all diesen Themen, Endlichkeit, Krankheit, Sterben und Tod konstruktiv auseinandersetzen. Cecily Saunders hat auch intensiv Kontakt gepflegt in die Schweiz und hat die Schweiz auch mehrere Mal besucht. Die Wanderausstellung «Du zählst, weil du bist» ist auch noch in diesem Jahr in der Schweiz und in Deutschland unterwegs. Aktuell ist sie in Riechen im Kanton Basel-Stadt zu sehen, dort, wo die Martina Holder-Franz auch wohnt und zusammen mit ihrem Mann als Pfarrerin tätig ist. Martina Holder-Franz, herzlich willkommen im Palipod. Wir reden heute vor allem über deine Ausstellung zu der Cecily Saunders. Wir reden aber auch über deinen Werdegang. Wir reden über das, was sich auch sonst noch bewegt, Jahr aus, Jahr ein. Lass uns doch gerade mal einsteigen mit deiner Wanderausstellung, die du letztes Jahr konzipiert hast, zum 20. Todestag von der Cecily Saunders. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass niemand in der Schweiz Cecily Saunders so gut kennt wie du. Seit dem letzten Jahr läuft die Wanderausstellung zu ihrem 20. Todestag «Du zählst, weil du bist», wo du konzipiert hast. Du hast ihre Reden und Essays auch ins Deutsche übersetzt vor 13 Jahren. Ein weiteres Buch hast du über ihr Lebenswerk, ihr Leben und ihre Spiritualität geschrieben. Und eben, du, interessanterweise hast du Cecily Saunders nicht persönlich erlebt. Erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist, dass du ihr trotzdem so nahe gekommen bist.
Ja, das ist eine besondere Geschichte. Ich bin im Pfarramt als junge Pfarrerin und habe einen jungen Mann begleitet mit dem Hirntumor. Und hat da hautnah erlebt, von ihm her, aber auch von der ganzen Familie, was es bedeutet, unheilbar krank zu sein. Und was es auch bedeutet, an Schmerzen zu haben, an Körper, Seele und Geist. Und was das immer bedeutet, so angeschaut zu werden als ganze Person. Und ich habe nachher dürfen, nach den ersten Amtsjahren, 8 Amtsjahre sind das gewesen, sage, ich möchte gerne in eine Weiterbildung wo meiner Gemeinde etwas bringt, aber auch meinem Engagement als Seelsorgerin und Pfarrerin, und durfte in England ein Sabbatical verbringen und habe da gerade nach dem Tod von Cicely Saunders selber dürfen erleben, was heisst Palliative Care und Hospice Care in England und was dahinter steckt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe die Schriften gelesen, verschlungen und habe das Gefühl gehabt, die müssen wir eigentlich nicht nur übersetzen, sondern diskutieren. Und bin deshalb überzeugt, dass es sich lohnt, sich immer wieder mit ihrer Haltung, aber auch mit ihrer Forschung zu beschäftigen.
Du bist ja, glaube ich, auch in dem Hospiz gewesen, das sie gegründet hat.
Genau, das ist natürlich klar gewesen. Wenn ich gehe ich an die Ursprungsorte von hospizlicher und Palliativcare-Entwicklung drin, versuche da ein Praktikum zu machen, mit Leuten mich zu vernetzen und so von allen Fachrichtungen auch Leute kennenzulernen, die mir berichten, was die Essenz von guter Palliativcare können sie oder wie sie es auch umsetzen in ihrem Haus. Und Cicely Saunders selber hat mich dann so fasziniert, weil ich gemerkt habe und das nicht gewusst habe bis dahin, dass sie auch eine tiefe Spiritualität gehabt hat, die überall in ihrem Arbeiten zum Ausdruck kommt. Und das ist natürlich klar, dass ich jetzt so von meinem fachlichen Hintergrund dann auch das Gefühl hatte, das lohnt sich, das mit anderen zu teilen und zu diskutieren.
Mhm. Wenn man noch ein bisschen auf den Werdegang zurückschauen, du bist ja gar nicht immer Theologin gewesen oder Seelsorgerin. Erzähl doch mal schnell, wie dein Leben so ausgesehen hat.
Das ist schwierig, in 2-3 Sätzen das zu sagen, aber ich habe einen Hintergrund, in dem ich mit 15 Jahren in die Schweiz gekommen bin, ursprünglich aus Eisenach in einem Bereich, wo ich quasi hinter dem Vorhang zu DDR-Zeiten sozialisiert und gebildet worden bin. Und nachher in der Schweiz durch eine lange Geschichte, wo ich jetzt nicht gegenstanden ist vom Palipod, durfte mit meiner Familie in die Schweiz kommen. Und mir war es dann ganz wichtig, eine sinnvolle Arbeit aufzunehmen und Ausbildung. Von dem her habe ich mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und schwersten Behinderungen leben, arbeiten und in dem Bereich auch eine sozialpädagogische Ausbildung machen. Und das hat mich eigentlich erst recht zu diesen grossen Fragen nach dem Warum, was ist das Leben, was sind wir, was ist Identität, was ist Gesundheit. Dort sind so die Grundsteine gelegt worden für das bleibende Interesse an diesen grossen, essentiellen Fragen.
Und das hat dich dann ins Theologiestudium gebracht?
Genau, das habe ich dann erleben hier in Basel und war dann auch in Marburg, ein bisschen in Bern und mit meinem Mann noch in Amerika, sodass wir beide die grossen Fragen immer bewegt haben und das mit Interesse auch weiterhin möchte tun mit anderen. Und man lernt nie aus.
Mhm. Ja. Mhm. Du hast ja schon ein bisschen angetönt, was dann letztendlich den Ausschlag dazu gegeben hat, dich in der Palliativcare zu vertiefen, durch deine Erfahrungen auch. Aber erzähl doch, was du jetzt machst, außerhalb von deinem Pfarramt, das du da in Riechen mit deinem Mann teilst.
Ich denke, für mich ist es ganz normal gewesen, dass ich Menschen am Lebensend begleite. Sei es jetzt Hochbetagte, die einfach etwas abschliessen und dankbar aufs Leben können zurückblicken, aber auch kranke Menschen, die das Gefühl haben, mir fehlt etwas, ich kann vieles nicht können verwirklichen und sehr viel auch seelische Not mit Krankheit verbinden. Und das prägt meine viele Amtsjahre als Seelsorgerin und Pfarrerin. Und vor 4 Jahren hat dann der Kanton Aargau mich angefragt, ob ich möchte Unterricht im Palliative Care im Bereich Spiritual Care und Seelsorge unterstützen. Und so bin ich jetzt neben dem Pfarramt da auch beschäftigt, dass Menschen, Freiwillige und Fachpersonen in dem Bereich Weiterbildung erfahren, und ich bin ein Teil von einem tollen, engagierten Team im Kanton Aargau.
Schön. Ja, und jetzt ist ja eben die Wanderausstellung aktuell da in Riechen, also an deinem Wohnort, an deinem Wohn- und Arbeitsort auch. Erzähl doch mal noch, wie es überhaupt zu dieser Ausstellung gekommen ist. Also ja, der 20. Todestag von Cicely Saunders ist das eine, aber erzähl doch mal die Idee dahinter und wie hast du das angepackt?
Also wunderschön war, als ich im Aargau angekommen bin, war die Sektion Palliativ Aargau, die sehr viel mitgestaltet im Kanton und hat gesagt, wir machen ganz verschiedene Themen eben oder auch Fachtagungen, aber eigentlich wäre es mal toll, auch ein anderes Element können für die Bevölkerung vorzubereiten. Und dann kam der Vorschlag, ja, du kennst dich doch mit Cicely Saunders aus. Und dann sagt die andere Mitarbeiterin, ja, lass uns doch mal nachschauen, wann war denn oder ist ein Jubiläum? Und dann habe ich gesagt, ja, 25 wäre super, dann ist der 20. Todestag und es gibt auch international auch andere Länder, wo sich vorbereiten, sie nochmal in Palliative Care oder Hospice Care in Erinnerung zu rufen. Und das wurde dann bewilligt. Und ich habe dann im Auftrag der drei Landeskirchen dürfen einfach das Konzept erstellen und auch in die Umsetzung gehen und bin sehr fröhlich, hat das dürfen passieren und ja, auch mich gefreut, dass verschiedene Orte recht früh angefragt haben, Kirchgemeinden, Spitäler und Pflegezentren und gesagt haben, das ist eine gute Sache, wir unterstützen das und wir möchten gerne eine Woche, zwei oder drei die Ausstellung bei uns zeigen.
Ja, genau, also das finde ich ja schon auch noch bemerkenswert. Der Todestag hat sich letztes Jahr zum 20. Mal gejährt und doch bist du auch jetzt in diesem Jahr mit dieser Ausstellung bis Ende Jahr ausgebucht. Und du bist sogar, die Ausstellung wird sogar in Deutschland am Deutschen Kongress, Palliativcare-Kongress, gezeigt. Also du hast schon eine Ausstrahlung geschafft mit dieser Ausstellung.
Also es hat mich sehr überrascht. Natürlich habe ich gehofft, sage ich ganz ehrlich, dass das erste Jahr jetzt nicht nur 2-3 Leute Interesse zeigen. Wir haben das jetzt in 8 Orten im 25 dürfen zeigen. Und das hat sich wie von selber umgesprochen, dass eigentlich Netzwerke, die bestehen in den einzelnen Regionen, so dürfen selber ihr Programm gestalten. Und die Ausstellung ist nicht sakrosankt. Man kann da eigentlich auch Material und Roll-ups dazu stellen von der Region, von der Stadt, vom Land oder von der Spitex-Organisation, was auch immer. Und weil das so flexibel jetzt ist von unserer Seite, dass wir einfach Cicely Saunders weitergeben im Inhalt, so wie wir es konzipiert haben und andere noch eine Idee dazu liefern, ist das jetzt auch in dem Jahr, es ist nicht ausgebucht, wir haben bis Ende Jahr Buchungen, aber wir haben aufgrund von dem Interesse zweimal jetzt ein Set erstellt, also man kann auch immer noch nachfragen und sich melden. Da gibt es vielleicht hier und da immer noch gute Möglichkeiten, wenn jemand eine Institution oder eine Gruppe Interesse hat, es zu zeigen.
Mhm. Kann man sich also bei dir melden?
Genau.
Mhm. Ja, wir tun das natürlich dann in den Shownotes verlinken, wo man da genau nachfragen kann. Ja, sag doch, was dir bei der Konzeption der Ausstellung wichtig war. Was zeigst du von der Cicely Saunders?
Es war gar nicht so einfach, sich so zu konzentrieren auf 8 Roll-ups. Das war die Vorgabe und Begleitmaterial. Und mir war es wichtig, dass wenn man in die Ausstellung kommt, dass man eine gute Portion sinnvolle Informationen findet, wo auch Menschen, die nicht vom Fach sind, gut können nachvollziehen. Das heisst, die Vorstellung von ihren Lebensstationen, aber auch das Konzept von Total Pain und Spiritual Care, dass man das wie erfassen kann. Wichtig war mir, dass wir auch QR-Codes anbieten, wo nachher vertiefte Informationen möglich sind, aber dass es keine Aufsichtspersonen in den Ausstellungsräumen braucht, sondern dass das einfach klar ist. Man kann einfach durchlaufen, sich mehr oder minder interessieren, aber vielleicht direkt die eine oder andere Inhaltsangabe auch wieder zur weiteren Beschäftigung ein. Mir war in der Konzeption auch wichtig, dass es neben viel Information zu Cicely Saunders auch interaktive Elemente gibt. So gehört ein Pflegebett mit Fragen zum Nachdenken, ein Spiel zum Thema Lebensqualität und auch eine Bücherecke, wo man sich vertiefen kann, immer dazu. Die Elemente vielleicht auch noch mit Skulpturen, zum Beispiel verschiedene Menschen, die ein Pallium, ein Mantel gestaltet haben, können dann auch wie integriert werden. Wichtig ist auch immer das Gästebuch oder eine Möglichkeit für Rückmeldungen und weiterführende Literatur. Aber eigentlich kann man sich von einer halben Stunde bis zu anderthalb Stunden gut verweilen mit diesen Beiträgen und Informationen.
Auf was für Reaktionen bist du gestoßen mit der Ausstellung? Jetzt zum Beispiel im St. Christopher Hospice, also bei den Erben von der Cicely Saunders quasi.
Also wir haben für die Konzeption habe ich sehr zusammengeschafft mit St. Christopher's und auch King's College in London. Ich war für die Konzeption zweimal extra nur da vor Ort im Haus für Bild- und Materialrecht und auch im Archiv im King's College. Das Schöne ist, dass der Reverend Goodhead, der jetzt auch im März zu einem Vortrag von London kommt und über das spricht, was er von Cicely Saunders persönlich, aber auch fachlich gelernt hat, gesagt hat, dass sie die Roll-Ups alle in einer Tagung zu Total Pain jetzt dieses Jahr haben können brauchen und erstaunt gewesen sind, wie sinnvoll das Material gestaltet ist, aber auch, dass es angeregt hat, über Total Pain im Bereich Gesundheit allgemein nochmal nachzudenken. Es gibt in London eine Gruppe, die sich mit Saunders Vermächtnis beschäftigt, auch international. Und von dem her sind die Roll-Ups archiviert, inhaltlich digital, auch in London. Und es wird bereits eben in Fachtagen genau auf die Zusammenstellung Bezug genommen, was natürlich schön ist, sodass es die internationale Diskussion auch weitergehen kann in dem Bereich.
Schön, schön. Du hast jetzt ein paar Mal Total Pain erwähnt, das ist das Konzept von der Cicely Saunders. Du kannst es sicher am besten erklären. Komm, sag doch einfach, was es damit auf sich hat. Was hat sie da für ein Konzept uns hinterlassen?
Eigentlich würde sie jetzt sagen, Mai, das ist aber sicher kein Konzept, sondern meine Patienten haben mich gelehrt, wie Schmerz empfunden worden ist. Und sie sagt in ihrem Buch «Watch with me» oder «Sterben und Leben» in Deutsch, dass sie zum Beispiel Mrs. G oder Louis und andere mir interviewt hat und auch begleitet hat und gesagt hat, was ist es genau, wie erlebst du Schmerz? Und wie nimmst du das wahr? Und erzähl mir noch mehr. Und in etwa 1000 Krankengeschichten bis 1967 hat können zeigen, dass Schmerzen auf verschiedene Dimensionen können wahrgenommen werden. Nämlich der physische Schmerz, so sagt sie, ist deshalb so wichtig, dass man ihn gut wahrnimmt, weil wenn der nicht gut behandelt oder gelindert wird, ist der Mensch nicht fähig für die anderen Ebenen von psychisch, seelisch oder sozialem Schmerz oder das Lindern von sozialem, psychischem oder spirituellem Schmerz zu reagieren. Also sie hat eigentlich dargestellt anhand von ganz konkreten Menschen, so erfahre ich Schmerz und so erfahre ich Schmerzlinderung und hat können zeigen, dass die vier Schmerzdimensionen körperlich, seelisch, psychisch, sozial, spirituell und emotional, wenn man das breit sagt, die vier Dimensionen, erlebt werden und dass wir Palliative Care nur so können stemmen, indem wir den Mensch in den verschiedenen Dimensionen von Schmerzempfindung können warnen. Und das Schöne ist, dass man bei ihr kann lesen in den Publikationen, wer was gesagt hat. Das sind also konkrete Menschen mit konkreten Schicksalen, wo ihr gesagt habt, ich bringe dir bei, wie sich das anfühlt. Und in ihrem Buch steht im ersten Aufsatz zum Beispiel, ich bin dankbar, dass Sie den Schmerz von verschiedenen Seiten verstehen. Und das ist das Vermächtnis, dass wir gut anschauen, wie sich die verschiedenen Dimensionen von Schmerzerfahrung ja, für die einzelne Person sich erfahrbar machen oder wie sie sich äußern. Und das ist so ein wachsamer und wichtiger Prozess, dass ich denke, jeder kann da wieder lernen, einander gut wahrzunehmen, gut zuzuhören, aber auch mit Fachwissen und Herz einander beizustehen.
Ja, Cicely Saunders war Pflegefachfrau, sie war Sozialarbeiterin, sie hat dann auch Medizin studiert und hat sich der Schmerzerforschung auch gewidmet. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also sie hat eigentlich die Interprofessionalität, die ja so ein wichtiges Merkmal in der Palliativcare ist, in sich schon vereint. Im von ihr gegründeten St. Christopher's Hospice, wo du ja auch warst, mehrfach, hat sie bei der Begleitung von Sterbenden erkannt, wie wichtig biografische Aspekte oder auch spirituelle Bedürfnisse sind. Was sind deine Erkenntnisse dazu?
Ich denke, es ist eine Errungenschaft für das Gesundheitswesen. Das ist unbestritten, dass Cicely Saunders in die moderne medizinische und pflegerische Forschung das Thema Spiritualität wieder eingebracht hat. Das hat so sicher früher in der Begleitung von vor der Aufklärung und im Mittelalter, aber die moderne Medizin hat wie einen Unterschied gemacht von der Erforschung von Leibsorge oder Krankheit und Seele oder Psyche. Und dass sie die Bedeutung wieder hat können wie darlegen durch ihre Begleitungen konkret bei Menschen ist ganz wichtig. Jetzt hast du mich gefragt, warum finde ich das wichtig oder sind meine Erkenntnisse dazu? Ich denke, wir sind alle so einmalig und so besonders. Es gibt keine zweite Geschichte auf dem Erdenrund, wo gleich ist. Und auch in Krankheit und am Ende vom Leben und im Sterben nicht. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig und zentral, dass wir respektvoll mit einer Biografie, mit dem Werdegang vom einzelnen Mensch umgehen. Ich selber vertrete die Auffassung, dass jeder Mensch Werte hat, einen Glauben und einen Halt. Das muss nicht religiös sein, aber Palliative Care und Cicely Saunders lehrt uns, das ist Spiritualität. Ob wir das schön finden oder das wertvoll oder an das glauben oder das ganz wichtig finden, das hat mit uns zu tun als Mensch und das zeichnet auch unsere Spiritualität aus. Cicely Saunders hat mich gelehrt, Spiritualität sehr weit zu denken und Spiritual Care ganz offen für alle Menschen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir uns Menschen in Krankheit oder am Lebensende auch nähern.
Du hast vorher ja schon das Referat von ihr erwähnt, das du auch übersetzt in deinem einen Buch, «Watch with me». Und das ist ein Vortrag, den sie 1965 gehalten hat. Darin beschreibt sie also die Grundmotivation für ihre Arbeit. Erzähl uns doch mehr dazu.
Ich finde es ganz spannend, dass Cicely Saunders ja nicht religiös erzogen worden ist, aber nachher sich im Christentum in aller Offenheit hat können zuwenden. Und in ihrem Aufsatz, den du erwähnt hast, steht, ich lese es vor, der wichtigste Grundstein für unsere Arbeit steckt sicherlich in jenen schlichten Worten von Jesus im Garten Gethsemane, in denen die Nöte und Bedürfnisse Sterbender zusammengefasst sind, wachet mit mir. Das Wort wachet sagt auf unterschiedlichen Ebenen vieles, was für uns in Palliative Care von Bedeutung ist. Zuallererst verlangt Wachen, dass all unsere Arbeit in St. Christopher's aus der Achtung für den einzelnen Patienten und aus dem Wahrnehmen seiner Nöte erwächst. Zum Wachen gehört auch wirklich wahrzunehmen und zu merken, welcher Schmerz ihn oder sie plagt, welche Symptome es sind und von dieser Warnung aus Wege zu finden, um ihn oder ihr Erleichterung zu schaffen. Unser Anliegen ist es nun, die dadurch gewonnenen unterschiedlichen Erkenntnisse zusammenzuführen und in diesen bislang stark vernachlässigten Bereich aus Methoden und Möglichkeiten Neues und Hilfreiches zu entwickeln.
Hm. Genau, du hast es ja schon gesagt, sie ist nicht christlich oder nicht religiös erzogen worden und hat dann aber doch zu einem sehr starken Glauben gefunden. Und doch hat sie ja ganz gezielt ihr Hospiz auch geöffnet für die Konfession. Also es war ihr auch ganz wichtig, ökumenisch offen und nicht konfessionell gebunden. Was liegt da zugrund? Warum ist ihr das so wichtig, das auch so zu betonen?
Ich denke, man muss natürlich fairerweise sagen, sie ist Kind ihrer Zeit. Sie hat Internats- und Bildungsweg genossen, wo die anglikanische Kirche durchaus präsent war. Aber sie sagt immer, außer den Gesang und die Musik hat mich nichts bewegt, als ich jung war oder Kind war. Und nachher hat sie wie durch die Kriegsjahre auch gemerkt in ihrer Ausbildung als Nightingale Nurse, sie braucht noch anders als, das Leben ist gut oder wir wissen nicht so viel darüber. Sie hat sich wollen mit diesen Themen, wer bin ich, was ist die Welt, was kommt vielleicht auch nach dem Tod, beschäftigen. Sie hat gesucht und geforscht und hat sich dann auch wirklich seriös mit vielen theologischen und philosophischen Fragen und Autoren und Autorinnen beschäftigt. Eine ihrer wichtigsten Freundinnen war ja Olive Wine, die schottische Theologin. Und sie hat sehr schnell verstanden, dass die Frage nicht nach dem Leben, nach dem Sinn nicht einer Konfession gehört oder einer Gruppe und hat es am Lieb und an der Seele selber erfahren mit diesem David Tashma, der ja bekannt worden ist, wo du ja auch kennst. Mhm. Sie hat ihn begleitet und er war nicht christlich, sondern jüdischer Abstammung und hat gemerkt, das, was ich möchte erreichen in der Arbeit und wie ich möchte für andere da sein, ich kann gar nicht abhängen von Religion und Konfession. Das ist in meinem Verständnis ein Auftrag für alle. Aber sie hat dann gesagt, ich brauche für den Auftrag auch eine Berufung. Und die Berufung ist, ich stelle das in meinem Buch über ihre Spiritualität ausführlich dar, auch ein Weg gewesen, wo sie Gott gefragt hat, was ist mein Weg? Und darum gerungen hat und auch gebetet hat um eine Vision für ihren Auftrag. Und es war für sie dann sehr schön, dass sie immer gesagt hat, diese Palliativcare ist für alle Menschen und es ist ganz wichtig, dass ich die Arbeit darf tun, weil ich darauf vertraue, dass der leidende Mensch für mich im Zentrum steht und dass der christliche Grundauftrag, in dem ich ihn wahrnehme oder sie wahrnehme, erfüllt ist und ihr oder ihm Besserung möchte ermöglichen. Also Nachfolge Christi, meint sie, ist für sie ein Stück Palliativcare, aber sie hat nicht ganz viel darüber geredet. Das heisst, im Hospiz haben nicht alle immer gehört, was ihr Innerstes in ihrer Spiritualität ist. Sie hat gesagt, ich muss Rücksicht nehmen, wir sind ein offenes Haus. Aber wenn man mich fragt, dann gebe ich Antwort. Und sie sagt, das habe ich vorhin vorgelesen, es ist dieser leidende Gottes Sohn, Jesus Christus, wo sie ganz fest als Kraftquelle erlebt hat, von ihrer Berufung bis zu ihrem Todestag.
Genau, über Total Pain haben wir ja vorher schon geredet, respektive du hast es so wunderbar erklärt. Ich will da nochmal darauf zurückgehen, und zwar der spirituelle Schmerz ist häufig ja die leislige Komponente im Total Pain-Konzept. Ich glaube, alle anderen sind wie wahrscheinlich Lüter. Man ist mehr dran an den pflegerischen Massnahmen, vielleicht mehr an den medizinischen Massnahmen. Cicely Saunders hat aber erkannt, dass Menschen am Lebensende Fragen stellen, auf die es eben auch keine medizinischen Antworten gibt. An was würdest du sagen, erkennt man spirituellen Schmerz?
Ich denke, Ich würde jetzt ganz konkret mit einem Beispiel antworten, als statt jetzt ganz viele Konzepte miteinander zu vergleichen. Mhm. Für das habe ich, was man jetzt nicht sieht, ein Bild mitgebracht von einer Sophie M. aus einem Palliativbuch von Gottschling, Leben bis zuletzt. Und weil ja auch Mal- oder Musiktherapie ergänzende Therapien im Palliativcare sind, beeindruckt das immer wieder, was Menschen können ausdrücken, nicht nur in Wort, sondern vielleicht in einer anderen Form. Und die Sophie M. hat Bilder gemalt, die in dem Buch zu sehen sind, wo spirituellen Schmerz wie deutlich machen. In dem einen Bild ist ein Boot, ein Segelboot, wo man sieht, das schwimmt irgendwo und ist auch nicht ganz fassbar, wo der Horizont ist. Es ist nicht sonnig, es ist nicht ganz stürmig, aber es ist ganz unsicher. Man sieht nicht, wo es angeht. Und in dem Prozess, dass das Schiff oder das kleine Segelschiff so in dem offene Meer hin und her geht, da kommen ganz viele Menschen immer wieder dazu, sich Fragen zu stellen, wie halte ich das Leiden aus? Wer ist überhaupt da? Mit wem bin ich verbunden? Und oft ist das ja nicht einfach, sondern auch vielleicht bruchstückhaft, konfliktbeladen oder nicht ganz leicht auch das einzuordnen. Und all die Fragen ums Leben, wo geht es hin, wer bin ich, was gibt mir Hoffnung, das ist für Menschen auch in ihrem Erleben so wie die Sophie M. auf ihrem Bild, die das hat dürfen malen als junge Patientin, die nicht mehr lange Zeit hatte in ihrer onkologischen Erkrankung, gemerkt, das macht weh, nicht zu wissen, wo es hingeht und gar keine Zeit mehr zu haben. Und das, würde Cicely Saunders sagen, ist ein Ausdruck, auch kann ein Bild sein, ein Gedicht, aber auch ein Gespräch, wo zum Ausdruck bringt, ich bin unsicher, ich verliere an Halt, ich brauche Unterstützung. Und das ist nicht immer auf medizinischer oder pflegerischer Ebene, sondern eben auch spirituell. Und Borasio, der Palliativmediziner, hat ja in seinem bekannte Buch über Sterben gesagt, 50% aller Palliativcare ist pflegerisch-medizinisch, 50% ist psychosozial-spirituelle Begleitung. Und so muss man sich auch das Leiden vorstellen, was Menschen müssen durchstehen, dürfen durchstehen in dieser Zeit am Ende vom Leben, dass sehr viel eigentlich da ist, wo wir dürfen unterstützen, wo es wichtig ist, dass man da ist. Da ist, wachet und betet.
Es ist ja häufig auch so die Suche nach dem Sinn, oder? Die Sinnsuche überhaupt nach dem Leben. Du hast auch gesagt, wer bin ich überhaupt? Wo gehe ich hin? Warum muss ich das überhaupt aushalten? Und manchmal muss man aber einfach auch eingestehen, man kann nicht alles lösen. Sind nicht alle bereit für Versöhnung oder was es dann auch gerade braucht. Manchmal muss ja mit der Restschmerz noch so ausgehalten werden. Und wo denkst du, wo muss die Seelsorge ansetzen für das?
Also ich denke, es ist ganz wichtig. Cicely Saunders schreibt das auch in dem zitierten Artikel, dass es ganz falsch wäre, wenn wir uns nicht würden eingestehen, dass wir manchmal wirklich hilflos sind und wirklich, dass es ums Aushalten und das Dasein geht. Und die Seelsorge kann eigentlich auch da ansetzen. Mir hat letzte Woche ein Seelsorger, ein Kollege gesagt, weißt du was, ich sage diesen Menschen, sie müssen jetzt mal gar nichts. Seelsorge ist anders, man darf sein, wie man ist. Und man hält das Stück aus und bringt natürlich als Seelsorgerin oder Seelsorger auch Fachwissen mit rein und darf in dem Aushalten vielleicht auch Licht und Hoffnung thematisieren, aber auch Schmerz und Trauer. Und das ist offen. Es gibt keine Methode, was dann am Ende von dem Gespräch muss Platz haben oder was muss stattfinden. Ich denke, der Restschmerz und dass man nicht alles lösen kann, das ist sehr wichtig, aber Seelsorge rechnet mit einer anderen Dimension. Du hast vorher gesagt, Sinn suchen. Ich habe promoviert über das Thema Trosterfahrung am Ende des Lebens. Mich überzeugt das Wort Sinn nur bedingt und Sinn suchen, weil wir in vielem, wo wir erleben als Menschen, auch nicht Palliativpatienten oder Angehörige, keinen Sinn können finden. Aber ich bin überzeugt, dass die Seelsorge Trostquellen anbieten kann. Das kann ein Gebet sein, ein Segen, eine Salbung, vielleicht ein Lied, ein Bild, ein Ritual. Und so setzt Seelsorge ganz stark damit an, dass nicht ich aus meinem Fachwissen alles kann schöpfen, sondern aus einer Tradition, die mit Gott und Gottes Hilfe rechnet. Und das ist in Spiritual Care nicht nur einfach ein enge konfessionelles Verständnis, sondern kann auch transzendente Erfahrung, Räume oder das Göttliche bedeuten. Und da ist die Seelsorge, denke ich, sehr gut geschult, dass auch Menschen, die ohne kirchliche Sozialisation oder Ängste vor religiöser Enge können die Seelsorge in Anspruch nehmen, weil die Leute sind geschult, auch dort beim Patienten zu bleiben und der Spiritualität vom Einzelnen. Aber sie bringen etwas mit aus dem Bereich der Transzendenz und dem Göttlichen.
Jetzt haben Sie ja wirklich immer mal wieder gestreift, oder? Seelsorge, Spiritual Care. Wenn ich ja schon so eine ausgewiesene Fachperson am Mikrofon habe, sag mir doch, was ist der Unterschied oder wo sind Gemeinsamkeiten?
Genau. Spiritual Care hat sich ja durch Palliative Care-Bewegung entwickelt, nicht zuletzt durch Fachleute wie Cecily Saunders, die sagen, wir brauchen einen offenen Begriff. Aber der große Unterschied ist doch, dass in Spiritual Care alle Fachgruppen und auch Freiwillige mitgemeint sind. Aha. Spiritual Care können alle sich beteiligen. Zum Wohl der Seele können Freiwillige einen Spaziergang, ein Buch vorlesen, Essen eingeben. Spirituelles Erleichtern kann ganz vieles sein, bringt Pflege mit, wenn sie gut Pflege macht. Gute Medizin bringt Gesprächskompetenzen, Kommunikation mit ein. Therapeuten, Therapeutinnen ebenfalls. Also, Spiritual Care ist ein Fachthema für alle Menschen, die begleiten. Seelsorge ist die spezialisierte Spiritual Care. Und das bedeutet, dass Seelsorgende auch nicht nur aus dem christlichen Raum, das können auch aus anderen Religionen und richtigen Menschen sein, die eigentlich eine spezialisierte Ausbildung dem mitbringen. Das heisst, man erwartet eigentlich von der Seelsorge, dass sie geschult sind, mit komplexen Situationen umzugehen, in dem Kontext, wo sie arbeiten und arbeiten. Und das bedeutet auch, in einer Palliativabteilung oder Hospiz, dass der Respekt vor der Spiritualität vom Einzelnen gewahrt wird, aber dass wir natürlich dürfen auf Anfrage hin auch Kompetenzen aus unserem Traditionsraum auch weitergeben und teilen und gestalten. Also, Seelsorge ist spezialisierte Spiritual Care. Spiritual Care kann jeder von uns.
Ich habe gewusst, wieso ich dich frage. Danke vielmals. Du hast es ja vorher schon ein bisschen angetönt gehabt. Du hast deine Dissertation zu Trost gemacht. Du hast intensiv dich mit dem beschäftigt. Was tröstet uns dann am Lebensende?
Trost ist ja fast schon ein riesen philosophisches Thema. Es geht das Symposium im Mai in Freiburg im Breisgau zu diesem Bereich. Ich komme eher von Hans Blumenberg, von dem Philosoph her, der den Mensch als Wesen, als Mängelwesen beschreibt, der trostbedürftig ist. Das heisst, zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man fast sagen, als Baby kommen wir schon trostbedürftig zur Welt und brauchen gewisse Sachen. Und auch im Leben selber und am Ende vom Leben hast du jetzt gefragt, was ist es denn, was wir brauchen? Ich habe das ganz speziell erforscht von Menschen, wo auch eine christliche Ausrichtung haben und am Ende vom Leben mir erzählen, wie sie es machen mit dem Trost oder was sie trösten. Darum kann ich das natürlich nicht für alle Menschen sagen, aber ich denke, die vier Gebiete, die ich näher untersucht habe, die treffen wahrscheinlich auch für andere und viele Menschen zu. Das heisst, ich habe vier Dimensionen von Trost und Trosterfahrungen untersucht. Das eine ist Trost in der Beziehungsgestaltung, also wie sind wir in Beziehung mit anderen Menschen. Oder das kann sogar dir mit einschliessen, also mit anderen Lebewesen oder Menschen. Oder nachher Beziehungsgestaltung. Ich habe das göttliche, transzendente. Man könnte auch eben mit Gott. Das andere ist, dass Beziehungsgestaltung im Raum von Erfahrung, von Schöpfung, Natur ganz wichtig sind für viele Menschen, Musik und Kunst. Das heisst, all die Ebene von, ich habe es in Englisch geschrieben, darum sind mir die Begriffe oft nicht in Deutsch so präsent, aber dieses dieser Trosterfahrungsraum der einzelnen Menschen gestalten sich sowohl in Bezug auf Gott hin, als auch zu anderen Menschen, als auch zu anderen Lebewesen, zur Natur, zur Musik und zur Kunst. Kunst aber nicht verstanden nur im Kunstwerke, sondern das kann auch Symbol und Gestaltung sehr weit gefasst sein. Und das Fazit von dem ist, dass being in relationship, being with something or someone, das ist das, was wirklich tröstet am Ende vom Leben. Und das ist nicht sehr viel Aktivismus oft, sondern es gibt Menschen, die mir erzählt haben, dass sie ein Bibelvers tröstet und immer nur den, weil die anderen wie zu viel sind. Es gibt Menschen, die mir erzählt haben, dass genau das Lied ist, wo es braucht, damit man es noch aushaltet. Und es können Menschen sein, die mir erzählt haben, der Mensch, wenn der da ist, geht es mir einfach so viel besser. Ja, Trosterfahrungen sind sicher individuell, aber was wirklich tröstet, sind dieses in Beziehung bleiben mit sich selber und der Mitwelt oder mit dem Göttlichen. Und das sind ganz schöne Geschichten, die ich auch durfte wie erleben und begleiten und nachher ein bisschen auf einer Metaebene reflektieren.
Jetzt nehme ich ja mal an, dass schwerkranke Menschen am Lebensende etwas anderes brauchen als die An- und Zugehörigen, also die nahen Menschen von diesen Erkrankten. Hast du da auch etwas in Erfahrung gebracht?
Trost für Angehörige ist jetzt nicht explizit jetzt Gegenstand von der Reflexion gewesen, aber natürlich Teil vom Erleben. Ich denke, für Angehörige, die auch zum Teil sehr viel investieren in Begleitung, im sich sorgen, im Caring, die merken, dass sie oft zu wenig gewürdigt werden in dem, was sie tun oder denken. Und darum ist es sehr trostreich gewesen, wo ich dann nicht nur mit einer schwerkranken Person geredet habe, sondern auch eben mit der Ehepartnerin oder dem Ehepartner oder vielleicht einer Freundin oder einer Tochter oder einem Sohn. Ich habe das nicht aufgenommen in meiner Arbeit, aber ich merke, ihnen gehört schenken, was sie erleben, wie sie es sehen. Nicht nur zuzuhören, sondern auch wirklich empathisch zu reagieren auf das, was sie sehen und was das für ein Schatz ist, wie sie sich einbringen oder wo sie auch anstehen. Offen sein für ihre Fragen und auch für ihre Spiritualität. Das dünkt mir etwas ganz Wichtiges und kommt sicher öfters auch zu kurz. Ich habe jetzt gerade diese Woche jemanden gehört, der sagt, ich höre nie, dass ich es gut mache. Ich strenge mich so an und immer, immer höre ich, dass alles sich konzentriert jetzt auf meinen Mann. Aber mit mir redet man eigentlich wenig. Und wenn man trostreiches Verhalten umkehrt in diesem Kontext, könnte man sagen, die Frau braucht wirklich auch Spiritual Care. Vor allem, die drin sind in der Begleitung. Und ich bin sicher, das wird viel gemacht. Aber die Angehörigen brauchen es eben auch, das, was tröstet.
Ja, genau. Also umsonst werden ja die Angehörigen nicht auch immer mitdenkt in der Palliative Care. Aber vielleicht kann man sich da noch ein bisschen mehr bemühen drum, ja. Wichtiger Punkt. Was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, auch Fachpersonen in der Palliative Care, gerade so, ich denke, in einem Hospiz oder so, wo ja auch viel gestorben wird, viele Menschen begleitet werden in den letzten Stunden und Tagen, auch die Fachpersonen brauchen Trost. Da frage ich dich jetzt natürlich
Fragen doch lieber Cicely Saunders, die ist da sehr wach. Sie hat sehr früh, also ich denke vor aller Diskussion über Teamkultur, Selfcare, schon darüber berichtet und Artikel geschrieben, dass ein Mensch und ein Team nicht unendlich viel Tod verkraftet, nicht unendlich kann geben und schenken und das nonstop. Sondern sie hat von Pain gesprochen, also wirklich von Schmerz, wo auch ein Team betrifft in palliativen Situationen. Und dass es wichtig ist, dass man sich Gedanken macht in einer Hauskultur, einer Teamkultur, wie man damit umgeht, dass Menschen nicht ausbrennen in dem sehr anspruchsvollen, aber auch so wertvollen Einsatz um Menschen am Lebensende. Also ich finde, es gibt immer wieder Menschen und Teams, die mir berichten, dass sie darüber reden, dass sie versuchen, auch das zu gestalten. Aber ich denke, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass unsere Empathie auch Tankstellen braucht. Auch das Team braucht Trost. Ich sage bewusst Trost und nicht nur Sinn. Also es braucht Trost und Sinn. Aber es braucht auch das Wahrnehmen von Grenzen. All die Menschen, die ich da im Unterricht auch darf begleiten, das sind so wertvolle Menschen, die sich gerne einsetzen, sehr einsetzen. Und ich spreche nicht gern, dass man nur Grenzen setzt, aber dass man Tankstellen braucht und Spiritual Care und Cicely Saunders lernen uns. Und sie sagt, Cicely, immer, hört Leute, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, braucht ihr immer wieder auch einen guten Zugang zu eurer eigenen Spiritualität. Sonst geht das nicht. Also sie sagt in ihrem Zitat, you need a kind of philosophy to be in this area. Das heißt eigentlich übersetzt, ich kann es auch nicht ohne Glaube, Werte, Vorstellung über das Leben, weil das ist so zehrend, aber auch so erfüllend, palliativ care.
Das ist doch ein wunderbarer runder Schluss von unserem Gespräch. Martina, ich danke dir viel, viel mal. Du hast Cicely Saunders wirklich sehr gut studiert und du kannst sie aber auch so wunderbar zum Leben erwecken. Danke viel mal.
Und ich wünsche dir auch alles Gute und viel Kraft für deine Arbeit.
Ja, merci. Das Gespräch mit der Martina Holder-Franz hat mir nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, was Cicely Saunders eigentlich wirklich initiiert und bewirkt hat für die Menschen am Lebensende. Ihr Vermächtnis kann man darum wahrscheinlich gar nicht genug würdigen. Ein Rundgang durch die Wanderausstellung zeigt schön auf, dass man dank dem ganzheitlichen Ansatz von Cicely Saunders und ihrem Schmerzverständnis, aber auch dank der Forschung, die sie so viel Bedeutung beigemessen hat, auf einem guten Weg sind bei der Begleitung von schwerstkranken Menschen und ihren Nächsten. Den Link zu der Wanderausstellung und zu den Büchern von Martina Holder-Franz habe ich, wie immer, in die Shownotes gepackt. Das war der Polypod. Mein Name ist Gabriele Meissner.
Der Polypod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in der nächsten Episode, weil rund um Palliative Care Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist. Und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.